Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nerdizismus.de. Und mit Andor, das wir heute im Finale besprechen, geht auch hier schon eine kleine Ära fast zu Ende, Michael.
Ja, aber auch nur fast. Wir haben ja noch Last of Us vor uns. Aber das war's dann auch schon fast nicht mit den Nerdizisten, aber mit dem Seriencontent, den wir hier auf Nerdizismus posten. Das haben wir in den letzten Wochen schon ein wenig angekündigt und mehrmals erwähnt. Aber in Zukunft findet ihr uns mit den Serien hier an einer anderen Stelle, in einer anderen Kooperation, aber in der gleichen Besetzung und mit der gleichen Fiesheit, die wir unterwegs sind, bei den Seriencheckern.
Ganz genau. Und das findet ihr auf fernsehserien.de/Serienchecker. Ihr findet das auf Spotify. Ihr findet es auf YouTube, denn es ist nämlich ein Videopodcast. Auch eine Audiovariante gibt es, aber irgendwie spackt der Feed noch ein bisschen. Deswegen verbreitet er sich irgendwie nur sehr langsam. Bei Amazon Music ist er schon, habe ich gesehen. Bei Apple noch nicht, aber das wird kommen. Also von daher keine Panik. Ihr könnt allerdings auch, glaube ich, auf... Wenn ich mich recht entsinne, kann man nicht auch einfach den Feed von Spotify in seinen Podcatcher reinknallen? Ich glaube, das
könnte durchaus sein. Kann man den irgendwie kopieren? Ich weiß es nicht.
Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, vielleicht packen wir hier in die Shownotes mal den allgemeinen RSS-Feed rein. So machen wir das, genau. Weil es gibt ja einen allgemeinen RSS-Feed, den packen wir hier in die Shownotes rein. Und dann könnt ihr den schon mal in jeden beliebigen Podcatcher eurer Wahl reinpacken. Denn ja, die Serienchecker, das neue Video- und Format kommt wöchentlich. Und wir haben festgestellt, ne, da ist noch qualitativ ein bisschen Luft nach oben. Nicht an unseren Inhalten, die sind natürlich über jeden Zweifel erhaben. Aber was so die Einstellungen angeht von Bild und Ton, da arbeiten wir dran und wir nehmen jetzt die nächsten drei Folgen auf und da geloben wir auf jeden Fall besser. Also ich meine, es ist jetzt kein Crap, ne? Das ist jetzt kein Schrott, aber da geht noch mehr. So.
Ja, also wir werden auch von den Thumbnails von Comic Sans weggehen, ja, ein bisschen was Besseres dahin bekommen. Aber ja, wir sind noch in der Lernphase und da Video für uns nicht was Selbstverständliches ist, werdet ihr das in Zukunft noch sehen. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, weil das war so ein bisschen in den Feedback-Mails, die wir bekommen haben, angedeutet. Ihr werdet uns nicht verlieren, ihr werdet unsere Ehrlichkeit nicht verlieren, denn wir werden letztendlich nur unter anderem Namen bei den Seriencheckern auftauchen, werden aber fast alles genauso machen wie vorher. Also ihr müsst nicht Angst haben, dass wir uns aufgrund irgendwelcher Werbepartnerschaften oder so zurückhalten, die wir bisher sowieso noch nicht haben. Aber wir werden auch weiterhin frei Schnauze reden, wie wir es bisher gemacht haben.
Ganz genau. Was sich ein bisschen ändern wird, ist natürlich halt, dass es jetzt das Videoformat ist und wir werden vielleicht ein bisschen serientechnisch auch ab und zu mal aus der Nerd-Ecke rausgehen und mal Serien besprechen, die jetzt nichts mit Superhelden, Raumschiffen oder Walkern, Zombies oder sonst irgendwas zu tun haben. Also eigentlich könnt ihr da nur gewinnen. Wir werden versuchen dann auch öfters mal, wenn das Setup dann sauber steht, auch mal wieder live zu gehen, auch öfters, damit wir dann sozusagen Folgen besprechen. Und was Andor angeht, da haben wir uns jetzt überlegt, wir besprechen heute hier das Finale. Und dann werden wir in den Seriencheckern in den nächsten 2-3 Wochen, mal gucken, wann die Folge dann rauskommt, nochmal ein generelles Andor-Recap machen, wo wir nochmal über die ganzen 2 Staffeln und auch den Anschluss zu Rogue One im Speziellen nochmal ein bisschen sprechen werden, auch um Leute anzufixen, die bisher vielleicht von Andor noch nichts gehört haben.
Ja, und der Unterschied hierzu wird auch noch ein bisschen sein, wie du es gerade schon gesagt hast, wir werden vorproduzieren, also manches, was ihr hören werdet, ist vielleicht nicht der Aktualität so entsprechend, wie wir es jetzt haben, aber wir werden zwischendurch auch noch aktuelle Folgen raushauen. Das wird eine schöne Mischung sein. Das Wichtige ist, dass ihr das ab jetzt jeden Donnerstag mitbekommen könnt.
Ganz genau. Und ja, da würde ich sagen, genug der Vorrede, fangen wir an mit Andor. 2 kleine Hinweise noch. Zum einen wurden wir gebeten, wirklich mal die Filme zu besprechen. Das könnten wir uns wie so ein riesiges Projekt wie die Herr-der-Ringe-Geschichte damals mal vornehmen. Also ich meine, die Sequel-Filme haben wir ja schon besprochen, inklusive Rogue One und Solo, aber wir haben natürlich noch die Prequels und die klassische Trilogie noch nicht besprochen. Und ich habe schon wieder Trilogie gesagt. Ja,
okay. Passt
ja,
irgendwie.
Ja, ja, eben, genau, ich schon wieder gesagt. Und ich muss mich noch korrigieren, das war wirklich so ein Mandela-Effekt. Aber erinnerst du dich, als ich beim letzten Mal gesagt habe, Mon Mothma?
Ja.
Ich habe dann extra noch mal bei Return of the Jedi geguckt und da wird der Name überhaupt nicht erwähnt.
Okay, also wurde nie laut ausgesprochen, alles nur Fansprech.
ja, oder halt meine falsche Erinnerung. Also ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie so eine falsche Übersetzung oder vielleicht stand es auf der Packung der Actionfigur falsch oder sonst irgendwas, aber weder das eine noch das andere ist der Fall und in Return of the Jedi wird der Name überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, den Namen kann ich also als Kind nur von der Packung der Actionfigur kennen und da ich die, glaube ich, nicht hatte, weil wer will diese dumme Actionfigur schon haben? Aber ich hatte General Madine, ja, diesen imperialen Überläufer, den hatte ich. Und Admiral Akbar auch. Vielleicht hatte ich auch Mon Mothma, aber ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Mothma ist auf jeden Fall falsch. Und
Mon Mothma.
Mothma, ganz genau. So. Und dann haben wir das also auch aus den Füßen. Und um jetzt so ganz hip zu sein, weil alle Influencer sagen nämlich jetzt, gehen wir rein. Ja, da gehen wir jetzt rein. Ja, da gehen wir jetzt auch mal rein. Ihr müsst aber mal drauf achten, das ist so die neue Catchphrase von allen. Gehen wir rein, da gehen wir jetzt rein.
Ist von diesem Dive In, Let's Dive In vom Englischen. Ich meine, das wird ja alles verdeutscht, alles eingedeutscht, was wir da gerade haben aus dem Englischen. Das kommt ja so weit, ich meine, wir sprechen wahrscheinlich auch schon in solchen Phrasen, dass man Phrasen aus dem Englischen ins Deutsche, in den deutschen Satzbau mit reinnimmt.
Ja, aber meine Phrasen sind halt wenigstens gepflegte 15, 20 Jahre alt. So. Vor allem, weil ich jetzt auch so Food-Influencer gesehen habe, die dann irgendwie so einen Burger reinbeißen und dann halt auch sagen, gehen wir rein. Und dann beißen die in den Burger nicht mehr. So, mein Gott. Okay. Aber ich werde alt. Wahrscheinlich, also es nervt mich jetzt. Ist mir einfach nur aufgefallen. Und jetzt fällt es euch auch auf. Wurscht. Also, steigen wir ein. Das sagen wir nämlich bei uns immer. Das Finale, Folge 9, 10 und 11. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir gehen 10,
11 und 12.
10, 11 und 12, Entschuldigung, 10, 11 und 12. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir gehen einfach anhand der Charakter das Ganze durch, oder?
Mhm. Ja, wir hatten ja letztes Mal gar nicht mal so Unrecht. Das ist die große Luthen-Show, die wir jetzt haben.
Ja, richtig. Dann würde ich auch sagen, fangen wir mit dem Luthen an. Ich habe, und damit wir auch noch mal ein bisschen zurückgehen, ich habe noch mal extra unsere alten Cast gehört, um zu gucken, was wir damals gesagt haben bezüglich den Schicksalen der einzelnen Charakter. Und bei Luthen waren wir uns eigentlich einig, dass der drauf geht, dass er nicht überleben kann. Ja.
Ja.
Und so kam es ja dann auch. Und du hast konkret darüber spekuliert, dass er vielleicht irgendwie noch so Splittergruppen zusammenschließen könnte auf Yavin 4 und sich dann irgendwie so noch jemand entgegenstellt. Dem war es dann aber auch ehrlich gesagt gar nicht so. Er hat sich dann in einem, ja, ungewöhnlichen Move, wie einige Moves hier ungewöhnlich waren, doch tatsächlich versucht und semi-erfolgreich das Leben zu nehmen. Starke Szene, wie auch übrigens alles in dieser Serie, auf die Kameraeinstellungen und so möchte ich gerne auch noch zu sprechen kommen. Aber das hat mir auch mal wieder gezeigt bei dieser Serie und auch die Erstehung dieser Serie oder dieser Szene, also wie Deirdre in den Antiquitätenladen kommt und dann Luthen da sozusagen zur Rede stellt. Es hat mich so ein bisschen an so einem der Pate-Szene erinnert, ne, wo der Don schon alles weiß, ja, aber halt nochmal so fragt und dann alle so umeinander rum scharwenzeln und didn't see that coming zum einen und zum anderen auch das Publikum wird hier einfach wieder einmal nicht für dumm verkauft. Man muss bei dieser Serie aufpassen. Es wird erwartet, dass man aufpasst und es wird den Menschen auch zugetraut, dass sie aufpassen und dass sie dann auch Schlüsse ziehen können und dass man nicht haarklein erklären muss, wie jetzt Deirdre genau auf diesen Antiquitätenladen gekommen ist.
Ja, das muss man überhaupt nicht. Und das, ich fand es weniger Pate, obwohl vielleicht Pate doch schon einen Einfluss darauf hatte. Ich habe mich zuletzt jetzt an die Szene von Hank und Walter aus Breaking Bad erinnert, obwohl es nicht ganz so krass natürlich ist.
Ja,
ne? Da haben sie sich auch
konfrontiert. Ja, Hank und Walter doch schon. Ja, hast recht. Also für alle die gerade nicht wissen, wovon wir reden, Hank, Spoiler für Breaking Bad, wer es bis heute nicht gesehen hat, selber schuld. Ja, also Walter hat ein sehr großes Geheimnis und Hank, sein Schwager, ist FBI-Agent, glaube ich, ne?
DEA.
DEA-Agent, genau. Und er kriegt irgendwann, und diese Szene auf dem Klo ist einfach sensationell, das ist immer noch großartig, er kriegt halt irgendwann raus, dass er derjenige welche ist. Und dann sitzen die, glaube ich, beim Mittagessen alle zusammen und sie dürfen sich nichts anmerken lassen und jeder weiß vom anderen, dass er es weiß. So war das, ne?
Nee, nicht ganz. Wir haben die Garagenszene.
Ah, in der Garage die, war das, genau, richtig.
Ja, genau, ja. Da treffen sich, ich glaube, Hank wusste schon vorher und saß die ganze Zeit dabei, während Walter noch nicht mitbekommen hat, dass Hank das mitbekommen hat. Und der kommt auf der, in der Garage, gibt's den quasi einen riesen Clash. Ich kann allen empfehlen, diese Szene nochmal auf YouTube nachzuschauen. Immer wenn ich mir diese Szene auf YouTube anschaue, werden mir plötzlich dann im YouTube-Algorithmus diverse Szenen von Breaking Bad reingespielt. Wieso der Algorithmus heutzutage spielt, sollten die eigentlich mal auch mit unseren Clips machen. Vielleicht so. Machen wir bei Seriencheckern viele Clips von uns, ne? Ja. Aber wichtige ist, die gibt eine Konfrontation, wo am Ende Hank Walter einen verpasst und die gehen auseinander. Hier ist es nicht ganz so, hier ist es auch nicht ganz so persönlich, weil ehrlich gesagt, Deirdre war ja Luthen sehr viel auf den Fersen, aber sie war für ihn nicht so von Bedeutung, wie es auch in dem Rest dieser drei Folgen so ist, dass sie sich als wichtiger erachtet hat, als sie es eigentlich war. Und dadurch, dass sie über ihre Befugnisse hinausgestiegen ist und das auch ohne Absprache mit dem Rest gemacht hat, gräbt sie sich hier auch nicht nur Luthens Grab, sondern ihr eigenes Grab.
Mhm. Ja, denn und ich hatte es beim letzten Mal noch gesagt, ja, als wir diesen Trailer-Hint, ne, hatten, wo man im Trailer glauben könnte, dass Deirdre von Vader geforce-choked wird, ja, da hatte ich ja noch gesagt, wenn sie mal nicht an ihren eigenen Ambitionen erstickt, und so ähnlich kam es ja dann im Grunde genommen auch, bleiben wir aber trotzdem erst nochmal bei Luthen. Es wurde uns ja versprochen und es wurde auch eingelöst und ich fand auch das genau richtig, wir kriegen noch ein bisschen mehr Backstory zu Luthen, aber eine Sache ist jetzt definitiv etwas, ich will nicht sagen ein schaler Beigeschmack, aber es wurde uns schon in der ersten Staffel etwas angeteased, dass er so ein abgehalfterter Jedi in Disguise sein könnte, das wurde nie wieder aufgegriffen und war er jetzt am Ende auch nicht. Warum glaubst du, hat man das in der ersten Staffel so, ich meine, weißt du, dieser Gehstock, der so aussah wie so ein Lichtschwert, dann das mit dem Kyber-Kristall, dann diese, auch in dieser Staffel noch mit diesem Schicksal und Fate und so Vorsehung und der ganze Kram, ja. Meinst du, man hat sich vielleicht noch umentschieden, das da nicht zu machen, dass das unter Umständen mal so angelegt war, dass das sein könnte oder man sich die Option offen halten könnte oder wollte?
Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich alles so an, als wäre es schon vorher geplant gewesen. Also nicht, dass er ein Jedi ist, sondern genau, dass dieses hier eintreten soll. Und man muss, und dazu muss ich den Kommentar zur gesamten Serie mit reinbringen. Diese fühlt sich nicht so an, als wäre sie an Rogue One angedockt worden und dafür geschrieben worden, sondern es fühlt sich so an, als wäre das die ganze Zeit schon im Kopf von Tony Gilroy so passiert, was hier passiert in dieser Serie. Und deshalb würde ich es eher als ein Red Herring, als an der Nase herumführen betrachten, was die mit uns in Richtung Luthen gemacht haben. Er sollte natürlich eine gewisse mysteriöse Figur sein und man wusste nicht, wo er herkam. Allerdings war es jetzt für mich auch nicht so ein Riesen-Reveal oder so eine Überraschung, dass er am Ende ein imperialer Officer war, der zum Überläufer wurde.
Ja, genau, sein richtiger Name ist Leer und das war also in der Übergangszeit von der alten Republik zum Imperium oder in der frühen imperialen Ära und ja, ich weiß gar nicht, welchen Rang hat er innen, Lieutenant, glaube ich, wird er angesprochen oder sowas, Commander, irgendwie sowas. Und wie fandst du das, die Aging? Du bist ja immer sehr kritisch.
Ich fand's okay, ist mir gar nicht so aufgefallen, weil es einfach auch nicht so heftig war.
Ja, und weil auch.
Wurde da überhaupt de-aged? Wurde
ja, da, doch, okay. Da wurde schon de-aged, aber dadurch, dass man einfach ein bisschen Dreck auf die Kamera gemacht hat und ja den Point of View von Clea eingenommen hat, nämlich immer leicht versetzt und immer was vor der Kamera, konnte man halt das ganz gut kaschieren. Und von daher, doch, also gerade als er in diesem, keine Ahnung, ob das ein Shuttle war oder Kommandozentrale oder wo auch immer, ne? So. Und Luthen aka Leer wird also da Zeugen von Gräueltaten und Kriegsverbrechen und auch das ganz stark gemacht, ne? Nicht gezeigt, also ich bin ja immer sonst ein Freund von Show, Don't Tell, aber es gibt halt eben auch Dinge, wo man sagen muss, so ja, aber manchmal ist es halt cooler, wenn man halt Sachen nicht zeigt, sondern sie nur andeutet, respektive im Hintergrund ablaufen lässt, weil jeder kann, der schon genug Kriegsfilme gesehen hat oder Schindlers Liste oder weiß der Teufel was, kann sich ja zusammenreimen, was auf Basis dieser Soundkulisse da passiert.
Ja, Und er soll ja auch die Gräueltaten für ihn widerspiegeln. Er sieht es ja auch nicht, sondern er bekommt es ja auch nur auf diese Art und Weise mit. Und dann dementsprechend sind wir ja auch mehr oder weniger in seinem Kopf.
Aber er hat halt vorher schon viel davon gesehen. Das ist ja nicht das erste Massaker sein. Und ja, und ganz in Oskar Schindler-Manier denkt er sich dann, muss ich vielleicht doch mal jemand retten. Und Claire, die hat sich als Flüchtling in seinem Schiff versteckt. Und ja, das berührt ihn dann. Und dann wird er sozusagen ihr Ersatzvater, weil er sich natürlich auch verantwortlich fühlt. Wahrscheinlich sind ihre Eltern genau in diese Massaker ums Leben gekommen. Mhm. Und wird dann sozusagen zu ihrem Mentor. Wobei beide auch durchaus voneinander lernen können, ja, weil ja Claire ist ja zum Beispiel die viel bessere Verhandlerin und Feilscherin.
Ja, was im Rest der Serie selten rübergekommen ist. Sie hat immer sehr gegen ihn aufbegehrt. Und hier sehen wir zum ersten Mal oder einer der wenigen Male, dass sie auch durchaus fähiger als er ist und war.
Ja, auf jeden Fall. Und auch hier, ne, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber vielleicht guckt ihr ja die Serie nochmal, dann achtet mal drauf, wie in diesem Rückblick die Klamotten von den beiden von Einspieler zu Einspieler immer besser werden. Ja, also man sieht wirklich, wie sie sich so hocharbeiten und das erklärt dann auch dieses Antiquitätengeschäft. Weißt du, das sind so diese kleinen Sachen, die musst du jetzt nicht erklären. Also ich habe mich jetzt nie gefragt, warum er Antiquitätenhändler ist. Also klar als Tarnung, weil es halt irgendwie ihm Zugang zu reichen und mächtigen Personen halt eben gibt. Aber dass er halt auch das wirklich kann und weiß, das ist doch eigentlich schon mal ein schöner Hint. Und was natürlich auch total Sinn macht, ist, dass als er dann anfängt, so die ersten Anschläge zu begehen, dass er das natürlich auf Nabu macht. Denn wer kommt von Nabu?
Ja, das ist das Skywalkers quasi. Ja, nein, also aber
Amidala. Der Imperator kommt, ist der Heimatplanet des Imperators. Also ach, Palpatine so. Kommt ja von Nabu.
Ja, natürlich, Palpatine kommt ja da. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Klar, du hast vollkommen recht. Ich hatte mir auch gedacht, schön, dass wir mal wieder bei Nabu sind. Aber diesen Connect habe ich echt nicht mehr hinbekommen. Ja, stimmt.
Ja, und das natürlich im Grunde genommen nochmal, weißt du, aber so wie es dir jetzt entgangen ist, ist es mir freudig aufgefallen. Aber dir hat nichts gefehlt, um zu verstehen, worum es geht. Und so muss ein Easter Egg sein. So muss ein Easter Egg sein. Ja, nicht in your face und guck hier und guck da und wir haben sonst nichts zu erzählen, also hangelt euch von Easter Egg zu Easter Egg. Nein, so muss das gemacht werden. Und dann ist das super. Natürlich kannst du dann in so einem Antiquitätenladen wie bei Lufen dann natürlich auch nochmal das ein oder andere Prop aus irgendwelchen anderen Serien oder so unterbringen, geschenkt, ja. Aber so finde ich das halt im Grunde genommen richtig gut. Und ja, und dann begeht er ja sozusagen Seppuku, ja.
Und was ich mich jetzt gefragt habe, gerade wo wir drüber gesprochen haben, vielleicht kannst du es mir beantworten. Damals, als die Prequel-Trilogie rausgekommen ist, da wurde doch immer noch spekuliert, ob Palpatine der Imperator ist. Ne? Das wusste man ja damals nicht oder hatte man jedenfalls für die, die die Filme geschaut haben, wussten es in dem Falle nicht, dass er derjenige ist. Es wurde so angedeutet für die, aber war es schon in den Romanen davor, wurde sein Name Palpatine als Imperator schon genannt?
Da fragst du mich jetzt, also nochmal kurz, dass ich nichts verstanden habe, also die, du hast als in den 80ern Return of the Jedi gesehen und dann kam, wie hieß dann der erste Episode, Phantom Menace raus und konnte man da schon wissen, dass das der Imperator wird?
Naja, die haben es ja angedeutet, die haben es ja ganz klar angedeutet, auch in der Szene, wo auf Palpatine gesummt wurde am Ende.
Ich bin mir ziemlich sicher, also ich kann es dir jetzt gerade nicht mehr beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Namen vorher schon kannte, genauso wie ich auch den Planeten Coruscant kannte. Das weiß ich ganz genau, weil da habe ich mich noch immer gefragt, als Kind immer gefragt, wie man das jetzt ausspricht. Und ich bin mir ziemlich sicher, aber ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, woher. Das könnte aus irgendeinem Comic gewesen sein, das könnte aus der Thrawn-Trilogie gewesen sein, das könnte aber genauso gut bei TIE Fighter oder X-Wing Alliance oder Rebel Assault oder Rogue Squadron oder irgendein Game gewesen sein. Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also ich glaube, also Meine Mutter wäre davon vielleicht überrascht gewesen, aber jeder andere eigentlich nicht. So würde ich jetzt mal sagen.
Ich glaube, ich damals in der Richtung, vielleicht nicht ganz, doch, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. So tief war ich nämlich damals in Star Wars nicht drin. Ich habe immer mal wieder die ursprünglichen Filme, wenn sie dann auf Sat.1 oder so kamen, mir angeschaut. Aber ich war nie so tief in der Star Wars Welt drin, in diesem Lore drin, bevor die Prequels angefangen haben. Ich bin erst mit dem Hype der Prequels wirklich da reingestiegen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich es damals nicht wusste und aufgrund des fehlenden Internets auch nicht und erst vielleicht erstmal nur vermutet habe.
Ja, gut möglich. Ja. Das kann ich dir jetzt an der Stelle natürlich für dich nicht sprechen, aber ich steckte schon damals ziemlich tief im Hintern von der Geldmaschine drin, also von daher. Ja, also gut, der Lufen, die tanzen dann noch so ein bisschen umeinander rum, ist auch ein sehr schöner Dialog, der vieles andeutet, ne? Zum Beispiel so nur zwei Dinge in diesem Laden sind nicht echt, ja, oder beziehungsweise von fragwürdiger Herkunft, nämlich dieser Dolch und, naja, er natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt, also ich habe jetzt nicht großartig mir überlegt, wie er drauf geht, aber ja, ich hätte eher gedacht mit einem Sprengzünder in der Hand oder so irgendwas, keine Ahnung.
Habe ich auch erst gedacht, als die das rauchende Zeug im Hintergrund gesehen habe, dass jetzt das explodiert und sie gerade noch so vielleicht kurz davon kommt oder direkt mit drauf geht. Mit dem Messer hatte ich nicht direkt gerechnet.
Ja, vor allem, weil man es halt auch vorher noch so sieht, ne? Ja, ja, also ja. Das ist natürlich dann echt eine interessante Geschichte gewesen. Und dann ist er aber nicht ganz tot, kommt ins Krankenhaus. Hat man so auch noch nicht im Star Wars-Universum gesehen. So ein Krankenhaus war ganz auch sehr schön gemacht, können wir gleich noch drüber sprechen. Und ja, und am Ende stirbt er ja dann so, wie er sich's eigentlich ja gewünscht hat, durch Kleas Hand. Ja. Und damit ist sein Full Circle eigentlich rum. Er ist nicht gehängt worden, zumindest nicht direkt, eher so indirekt. Aber Selbstmorde werden uns durch dieses Finale noch mehrfach begleiten.
Ja. Was für mich noch eine andere Frage aufgeworfen hat, jedenfalls in diesen zwei Episoden, wo es stark um Luthen ging, war, wusste Krennic über Luthen Bescheid und hat nur nicht agiert? Hat er es schon vermutet? Oder hat er das auch erst alles jetzt durch Deidre erfahren?
Da habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich würde ehrlich gesagt sagen, der hat das erst durch Deirdre erfahren. Warum sollte er sonst ruhig stillhalten? Also.
Weil er so wissend gegenüber ihr, weil er einem so wissend gegenüber ihr vorkommt, weil er einfach so agiert, als hätte er es gewusst und ihm war nur nicht klar, dass Deirdre jetzt so einen Mist baut, dass Luthen direkt agiert oder dass er Luthen auffliegen lässt oder dass Luthen bei ihr sich das infiltriert und so. Es kam mir auf jeden Fall so vor, als wüsste er Bescheid, aber das kam dir nicht so vor.
Nö, also er wusste dann zum Zeitpunkt des Verhörs mit Deirdre, da wusste er natürlich alles. Aber vorher, nö. Also wäre mir jetzt nicht so irgendwie aufgefallen. Aber falls euch das natürlich so aufgefallen ist, könnt ihr uns das natürlich mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist mir da ja an der Stelle was entgangen. Ja.
Was aber hier besonders auffällt jetzt ist, worüber wir letztes Mal auch mehr oder weniger nur spekuliert haben, der Todesstern war wirklich ein richtig Geheimnis, Supergeheimnis der Level Stufe 10 so ungefähr, wo keiner nicht mal ansatzweise drüber Bescheid wissen durfte.
Ja, und da weiß ich nicht, ob das jetzt so, also ja, gut, es braucht es für die Story, ob das realistisch ist. Ja. Sei mal dahingestellt bei so vielen Mitwissern. Ich meine, am Ende des Tages ist ja auch die Frage, wer eigentlich alles jetzt noch von dieser ganzen Mitwisserschar, obwohl die wussten es ja auch nicht, alle, die da oben in dem Eaglesnest saßen, was übrigens auch, hatten wir da gar nicht erwähnt, ne, diese Szene, wo Krennic alle versammelt, damit sie den Plan mit Gorman aushacken. Das hat natürlich auch, also ich meine, natürlich hat das Imperium immer Nazi-Vibes, aber das hat natürlich voll Eagles Nest respektive, wie heißt das Ding? Mein Gott, ich war doch so mal da im Berchtesgaden. Hier.
Ja.
Jetzt habe ich nur die Wolfschanze im Kopf, aber das stimmt ja nicht. Wie heißt denn das scheiß Ding? Berghof.
Ich würde gerade nur,
Ja. Weil auch im Berghof oben vom Hitler, da gab es auch genauso ein riesengroßes Fenster mit so einem Bergpanorama. Jetzt nicht in so einer eckigen imperialen Form, aber das gab's halt da. Da gibt's ja, kann man sich ja in den alten Doku, also müsst ihr ja nur Kabel 1 oder NTV anmachen, dann findet ihr ja auf jeden Fall irgendwie sowas. Und ja, das war natürlich full blown in die ganze Geschichte. Und da habe ich mir gedacht, ob die alle noch drauf oder ob die alle gekillt worden sind noch vielleicht, so als Mitwisser, keine Ahnung.
Das waren ja nicht nur alles ISB-Leute, das waren ja auch andere, ne? Die ISB war ja schon auf eigenen Fuß da unterwegs.
Richtig, genau, war nicht nur ISB-Leute, ganz genau. Ja,
ja, aber das ISB, gibt es das am Ende eigentlich noch? Also die,
ja, klar, da sitzt ja sogar einer. Jetzt habe ich den Namen vergessen, der sitzt sogar dann im imperialen Rat oder in diesem Besprechungsraum in The New Hope. Da hockt, also es soll der gleiche Charakter sein.
Okay.
Also da sitzt einer in The New Hope mit einer weißen Tunika, es laufen glaube ich sogar zwei durch die Gänge, wenn ich mich recht entsinne. Und das soll der gleiche sein, das ist so ein älterer Mann mit einem weißen Schnauzer. Und der hat auch glaube ich in einigen Folgen mal einen Nebensatz gesagt, so nicht viel, ne? Okay. Und das soll aber der gleiche sein. Und wo wir gerade bei diesem Council sind, auf dem Todesstern, da sind ja jetzt im Grunde genommen auch nochmal zwei interessante Sachen, die früher so gar keine Bedeutung hatten oder jetzt, sag ich mal, ausgefüllt wurden. Denn zum einen ist da ja ein Platz frei. Ich schätze mal, der war eigentlich nur frei, damit halt keiner vor der Kamera sitzt. Ja. Aber jetzt kann man halt rein interpretieren, es hätte halt eigentlich Krennics Platz sein können. Wissen. Ja. Ja, aber der geht ja vor Hops. Und natürlich kommt der dann Tarkin rein und sagt, dass der Kaiser in der deutschen Übersetzung ja noch den imperialen Senat aufgelöst hat. Das heißt also auch kurz nach, und das spielt ja Tage oder zwei Wochen nach den Ereignissen, die wir hier am Ende von Rogue One sehen. Das heißt also auch, dass der Imperator ja den imperialen Senat kurz nach der Rede von Mon Mothma einfach sowieso komplett aufgelöst hat. Also diese reine Showveranstaltung hat er dann sich gedacht, scheiß drauf, brauchen wir auch nicht mehr, weg damit.
Ja. Dass man generell keinen mehr braucht, auch in den obereren Befehlsrängen, sieht man ja dann entsprechend an Partagas. Nicht nur an Deirdre, die wirklich nur ein winziges kleines Rädchen im ganzen Konstrukt war, auch jemand wie Partagas, der letztendlich die Verantwortung dafür trägt, ist dem nicht gefeit. Also jeder im Imperium ist für sich selbst nur der Beste und der Naheste, und selbst die Großen, die werden hops genommen, wenn die Scheiße bauen.
Und das war natürlich auch hier wieder, die Nazi-Parallelen sind offensichtlich, ja. Auch da hat man ja den ein oder anderen verdienten Feldherren dazu gezwungen, ja, mehr oder weniger. Also wir können dich jetzt halt ins KZ stecken oder du gibst dir halt lieber die Kugel und ein Ehrenbegräbnis. Und dass ein Partagas draufgeht auf die Art und Weise, das habe ich auch nicht kommen sehen. Der wäre jetzt nicht auf meiner Killen wir heute noch Liste. Aber das hat mich zu ein paar Gedanken veranlasst. Denn also wenn der Bodycount im Imperium nach diesen Leaks schon so hoch ist, wie hoch muss er denn bitte gewesen sein, als der erste Todesstern dann gleich drei Wochen später kaputt gegangen ist? Und ganz ehrlich, was ist bitte mit Vader passiert, als er dann wieder zu Hause angekommen ist, als einziger Überlebender? Also, think about it. Ja. Es hat sich in diesem Zusammenhang auch einer die Mühe gemacht, mal die Sekunden zu zählen, wie lange es dauert, bis Vaders TIE advanced. Der kriegt ja einen Schubs von so einem TIE Fighter, der abgeschossen wird vom Falken im Trench Run, ne? Und dann fliegt der ja durchs All, so. Und dann hat mal einer die Sekunden gestoppt, wie lange es dauert von diesem auslösenden Moment, bis wir sehen, dass der den TIE Fighter wieder unter Kontrolle hat. Und es dauert irgendwie so über eine Minute, also in denen halt andere Dinge passieren, bis wir wieder zu Vader schneiden, der dann seinen TIE Fighter wieder unter Kontrolle hat. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, mit dem Wissen halt um Partagas und alle anderen, wie muss das wohl gewesen sein, als der wieder auf Coruscant angekommen ist? Und dann vor den Imperator treten muss und sagen muss, was ist eigentlich mit dem ersten Todesstern? Der ist kaputt.
Ja, aber jetzt muss man sich sowieso fragen, was für eine Rolle, also für alle, die nicht groß Bücher oder Comics oder Nebensachen lesen, was für eine Rolle Vader bei der ganzen Geschichte spielt. Weil wir sehen ihn ja in diesem ganzen, in dieser ganzen Serie, auch Rogue One, sehen wir ihn nur ein einziges Mal. Und auch in allen anderen Erwähnungen ist er meist, kommt er meist nie vor. Er ist ja effektiv die Nummer zwei im Imperium und taucht eigentlich nirgendwo richtig auf. Und auch hier wird ja noch nicht mal Vader in einem Nebensatz erwähnt.
Vader wird wirklich nicht erwähnt, das stimmt. Also wir sehen ihn dann zum ersten Mal wieder in Rogue One. Ich meine, in New Hope, wenn du jetzt nur New Hope gesehen hast, dann würdest du ja auch eher, also als Kind dachte ich halt immer, er ist eigentlich eher der Handlanger von Tarkin.
Mhm.
Weil dieser Kaiser natürlich so völlig nebulös irgendwo weit weg war. Und ja, stimmt, das sind natürlich so Sachen, ja, das musst du halt nachträglich irgendwie dir noch ein bisschen zusammendengeln, weil hundertprozentig passend tut das halt nicht so weit. Ne?
Ich glaube schon, es gibt ja jede Menge Comics und Bücher, deshalb erwähnte ich das gerade, auch die sich mit Vader in dieser Zeit beschäftigen. Aber ich habe mich selber nicht beschäftigt
in der Zeit,
mit den Sachen.
Ich glaube, Vader war in der Zeit eher so auf Remaining Jedi Hunt. Also der hat eher so verbliebene Jedis gejagt.
Ah, okay.
Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber das ist eher so die Zeit. Ganz genau.
Na gut. Aber ein Charakter, der nicht drauf geht, und was dann auch wieder eine gewisse Überraschung war, aber auch ein passendes Ende, ist Deirdre.
Ja. Und Deirdre hatte ich damals prognostiziert, dass sie nicht draufgehen wird, beziehungsweise wir waren uns auch einig, dass ihr Ehrgeiz zu ihrem Untergang führt, und so war es ja dann im Grunde genommen auch, denn weil sie einfach nicht warten konnte und die Befehlskette einhalten konnte, sondern es zu ihrem Erfolg machen wollte, was ja dann am Ende des Tages auch ein bisschen scheinheilig von ihr war, als sie ein paar Folgen vorher zu dem anderen gesagt hat, ja, mach das doch für Ruhm, mir ist das egal, ich mach das fürs Imperium. Mhm. Ja, nix war, sie will genauso die Beförderung haben, hat sie auch zu Cyril irgendwann mal gesagt. Und ja, da frisst halt sozusagen eben das System diejenigen, die für es gearbeitet haben. Und auch da ist das wieder, ne, das war, ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal gerade vor kurzem, ich glaube, ich auch wieder so eine Szene reingespielt kriege, ich glaube, von der Untergang, ne? Und es war, glaube ich, so diese Szene von dem Hermann Fegelein, der Schwager vom Hitler. Den haben sie ja 3 Tage vor Kriegsende auch noch erschossen. Also, ja, vor 15 Minuten Standgericht und dann erschossen, obwohl er der Schwager vom Führer war, ja. Also, so ähnlich ist es ja jetzt mit Deirdre auch, ja. Nützlich, danke, und ja, sorry, verkackt und weg. Ja, keine zweite Chance, gar nichts. Und diese Verhörszene mit Krennic, das war so stark. Und dann auch noch dieses Ende, dass sie dann am Ende in der gleichen Strafanstalt landet oder zumindest in der ähnlichen, wie jetzt halt auch Cassian drin war. Groß, groß. Sie tat mir auch leid, weil ich mochte sie ja irgendwie. Weil aus ihrer Sicht raus, aus der Deirdres Sicht hat sie ja, also für sie war das ja überhaupt kein Unrecht. Also ich meine, aus der Welt, aus der sie kommt, aus so einer frühimperialen Kinder, nochmal, wir hatten im letzten Mal drüber gesprochen, das passt vom Alter her so null, aber sei es drauf, von so einem Kinderheim, wo sie halt eben sowas eingetrichtert gekriegt hat über ihre Karriere beim ISB und so weiter. Ich glaube, in ihrer Welt war das nie, sie wollte halt Ordnung. Und ich glaube, in ihrer Welt war das immer völlig gerechtfertigt. Die hat da nichts Schlechtes bei empfunden.
Ja, aber trotzdem hat sie Schlechtes dabei gemacht, beziehungsweise
ja, klar.
Ist sie über Leichen gegangen, um selber ihren Aufstieg zu gewährleisten, sei es Kollegen oder sei es ihr Lover quasi am Ende, was sie natürlich bereut hat in den letzten Episoden, aber dem sie jetzt auch nicht nachweint oder was für sie jetzt auch keine Konsequenzen hatte, dass sie jetzt aus der ganzen Geschichte aussteigt. Sie hat das für das genommen, was es war, eine Chance weiter aufzusteigen und den Ruhm zu erlangen.
Hat sie wirklich um Cyril getrauert oder war sie nur selbstmitleidig um ihre jetzt in Trümmern liegende Karriere?
Vielleicht auch das. Man könnte es in die eine oder in die andere Richtung deuten, weil sie es ja nie ausspricht.
Also vielleicht, ich glaube, sie hat eher Selbstmitleid gehabt. So, also hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, da öffnet sie einmal ihr Herz, lässt Emotionen zu und dann sowas, ja. und eben auch, dass sie halt wusste, okay, jetzt ist mein ganzer Plan im Arsch. Und ich glaube, auch das war dann die Motivation, auch zu sagen, okay, wenn ich das nochmal retten will, brauche ich jetzt halt einen richtig harten Move.
Ja.
Und deswegen hat sie das dann eben gemacht. Und von daher finde ich ja, solche Momente finde ich immer sehr, ja, die nehmen mich immer mit, solche tiefen, so ein tiefer Fall von so einem Charakter. Und dann eben auch noch dieses, weißt du, wenn sie gestorben wäre an der einen oder anderen Stelle, ja gut, dann wäre es halt so, aber so muss sie halt jetzt damit leben. Und wir wissen ja, da kommt keiner mehr raus. Ja. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass die Wasserleitungen inzwischen auch besser verlegt worden sind.
Für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, auch hier, das haben wir ja an keiner Stelle mitbekommen, jedenfalls nicht in den aktuellen Serien. Und das könnte man durchaus in einer Nebenstory noch beantworten. Was passiert mit diesen Produktionsstätten vom Todesstern? Also die müssen ja den zweiten Todesstern schon noch herstellen. Aber danach, was passiert mit diesen ganzen Gefängnis- und Gefangenenlagern? Werden die alle aufgedeckt? Sind die so wie in Skeleton Crew ein verdeckter Planet, den man nie wieder findet und der für das Imperium im Geheimen weiterarbeitet? Werden die freigelassen und ist es so wie beim Mandalorian, dass sich ehemalige Imperiale dann dem Ganzen einordnen und dann trotzdem beim neuen System, bei der neuen Republik mitmachen? Das fände ich jetzt schöne Ansätze, um da Storys zu erzählen, wenn man dann in dieser Zeitlinie bleiben möchte. Wenn man sich nicht mehr mit den Skywalkern beschäftigen möchte, sondern andere Storys aufbauen möchte, die da nebenbei stattfinden, und der Mandalorian hat das ja schon gezeigt, dass man durchaus noch mit den Überbleibseln vom Imperium oder mit der Gefolgschaft vom Imperium zu kämpfen hat, wäre zumindest eine Mini-Chance noch da, dass sie irgendwo auftauchen könnte.
Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ja. Wen haben wir denn jetzt noch? Wollen wir schnell zu Clea hüpfen, dann haben wir den Arc sozusagen auch. Wir wissen ja, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, wir wissen ja jetzt, wo sie herkommt. Sie hat ja dann nochmal so einen kleinen John Wick-Moment im Krankenhaus. Das war auch ganz cool gemacht. Und sie überlebt es am Ende des Tages, zumindest bis zum Ende dieser Staffel. Was aus ihr wird, wissen wir nicht. Aber sie kommt also durch, verletzt, aber sie kommt durch. Und ja, es hat sie auch verdient. Weil sie war immer, sie hat ja, in der ersten Staffel war sie ja eigentlich immer so, nur so stumm im Hintergrund, so ausführendes Organ. Sie hatte jetzt in der zweiten Staffel ja dann viel mehr zu tun gehabt. Und dann hat man nämlich auch gesehen, wie wichtig sie eigentlich dann am Ende des Tages geworden ist. Ja, das war ja an der Stelle so erstmal, ja, angenehm zu sehen, dass sie so ein bisschen aus, so, ja, wie soll ich sagen, ja. Genau, dass sie halt eben wichtiger geworden ist, auch nicht nur die reine Funkerin, so, das wollte ich sagen.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Das hat man hat von ihr wirklich nicht viel in der ersten Staffel mitbekommen. Und ich fand es schön, dass wir so viel von ihr erfahren haben oder über ihre Vergangenheit erfahren haben. Ich würde nur vielleicht einen kleinen Wermutstropfen damit einwerfen, dass es mir fast schon zu spät war, dass wir es jetzt erst über sie erfahren.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
Weil das hätte dem Charakter auch in der Serie vorher noch mehr, viel mehr Tiefe geben können.
Ja, aber dann ist halt die Sache, so viel Zeit hast du jetzt auch nicht, kannst jetzt nicht jedem die tiefste Backstory geben. So hat man zwei Backstories verwoben mit Lufen und ihr, das war vielleicht gar nicht mal so unclever. Ich habe öfter mal gelesen, dass die Leute sich 4 Folgen pro Arc gewünscht hätten statt 3. Also nochmal eine Dreiviertelstunde länger. Ja, könnte man machen. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt noch, also ja, man kann natürlich die Story noch ausfüllen, wie zum Beispiel mit dem, was du gerade eben gesagt hast, aber
haben wir letztes Mal ja auch schon drüber geredet, dass wir es schön gefunden hätten, nicht nur die fertige Rebellion oder die halbfertige Rebellion auf Yavin 4 zu sehen, sondern auch, wie die Leute da zusammengekommen sind. Also Chancen hätte es sicherlich jede Menge gegeben.
Genau, ne? Das hätte man auf jeden Fall machen können. Vielleicht nochmal eine Viererrunde, ja doch, eine Dreierrunde nochmal dranhängen. Dreier, nicht 4, sondern 3, also nochmal eine Dreierrunde dranhängen, um dann eben so zu zeigen, wie zum Beispiel das Material beschafft wird oder wie fremde, andere Welten sich jetzt dem anschließen und so weiter. Das hätte ich nochmal interessant gefunden. Ja, das hätte ich nochmal interessant gefunden, auf jeden Fall. Und ja, gut. Punkt. Lassen wir es an der Stelle dabei. Also Clea, ne, sie tut dann Lufen noch einen letzten Gefallen, damit er, ich meine, ganz ehrlich, was wäre denn mit ihm passiert? Es wäre nicht schön gewesen, ja, wenn er das überlebt hätte.
Nee. Was ist eigentlich eine Sache, die wir auch dazwischendurch hätten erzählt bekommen können oder die uns noch ein bisschen die Infos fehlt? Jetzt ist in dieser Folge, in den ersten Folgen, ist Senator Organa mittlerweile auf Yavin 4 angekommen. Also wir sehen auch nicht, wie er aus dem Senat austritt und rüberhuscht. Ist das auch etwas, was wir in Rebels oder woanders mitkriegen?
Ja, aber er ist jetzt tot. Also das Letzte, was er jetzt offiziell gesagt hat, war May the Fourth be with you und dann ist er weg.
Okay.
Weil er fliegt jetzt nach Alderaan und dann ist aus die Maus. Ja. Er macht's jetzt gleich Boom. Und ja, das ist eigentlich natürlich schade für Jimmy Smits. Jetzt hätte er mal was zu tun gehabt, da ist er nicht dabei. Da ist mir übrigens dann bei Rogue One aufgefallen. Also er kommt in Rogue One nochmal vor, aber er sagt nichts. Ich habe jetzt Rogue One im Anschluss nochmal geguckt. Er läuft einmal durchs Bild oder tritt aus dem Schatten, guckt böse oder intensiv und that's it. Ja, vielleicht später nochmal im Hintergrund, okay. Man sieht natürlich dann bei Rogue One diesen ganzen Generalsrat nochmal. Das war übrigens nicht General Dodonna, sondern der hieß jetzt anders, der General. Das war auch sehr schön, ne? In der ersten Mal, als wir ihn gesehen haben, hat er noch so einen Aufnäher als seinen Generalsrang und dann in Rogue One hat er dann schon so einen Plastikpatch, beziehungsweise jetzt im Finale. Also ein etwas höherwertige, auch bessere Klamotten. Und der Council, der ist auch exakt der gleiche wie bei Rogue One. Und die haben auch leider auch die gleichen Rollen. Also die eine Dame, die da so ziemlich dämlich aus der Seite reingequatscht hat und nur Bedenken getragen hat, hat ihre gleiche Rolle auch in Rogue One. Da quatscht die auch nur dumm von der Seite rein und sagt, das ist eine dumme Idee, sollte man alles nicht machen. Und der Admiral da, der kommt auch in Rogue One vor. Also von daher, ne, da hat man also wirklich nochmal geguckt, dass man wirklich diesen Anschluss 1:1 hinkriegt. Und das passt auch, ja, nahezu perfekt. Also man kann wirklich die letzten drei Folgen Andor, Rogue One und A New Hope, das kannst du so als ein Ding genauso gucken. Das ist richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht.
Aber was ich mich gefragt habe, ach so, der Battle of Yavin, das war der zweite Todesstern, ne? Das war ja nicht der erste, oder war das?
Nein, das war der erste. Todesstern. Ja, genau. Aber der,
um auf deine Frage zu... es ist ja jetzt BBY One, ein Jahr vorher, quasi. Ja. Ist noch so viel Zeit dazwischen?
Naja, die letzte Folge von Andor, die ist ja dann mehr oder weniger zeitgleich jetzt mit, also da schließt sich Rogue One unmittelbar an. Wie viele Tage die jetzt in Rogue One gebraucht haben, kann ich dir jetzt nicht sagen. Es gibt ja in Rogue One nochmal einen kleinen Prequel. Also wir sehen ja den Galen Erso auch ein paar Jahre vorher. Ich glaube 12 Jahre wird gesagt und dann sehen wir dann sein Töchterlein dann später. Aber eigentlich ist das mehr oder weniger nahtlos. Wir reden hier von wenigen Tagen. Lass es 14 Tage sein. Ja, die das Ganze losgeht.
Und aber das meine ich ja, wenn wir sagen One Year Later und es ist BBY One.
Naja, also im Grunde genommen hätte vor der letzten Folge kommen müssen BBY Null. Das hätte vor der 12. Folge stehen müssen, wenn du es ganz korrekt willst.
Aber wir haben doch da gar, also mir kam es jetzt gar nicht wie so ein großer Sprung vor, den wir da hatten. War das wirklich so ein Riesensprung dazwischen? Ja gut, dann lassen wir es so. Aber du hast recht, eigentlich hätte dann nur noch 2 Tage oder sowas BBY 2 Stunden oder sowas sein müssen.
Ja, so ein Countdown, ja, so 2 Stunden bis Rogue One, ja, oder so irgendwas.
Das hatte mich zuletzt dann doch verwirrt, bevor wir, also wir haben ja noch ein paar andere Charaktere, aber wenn man so das Ende war ja quasi direkt der Anschluss und ich hatte im Kopf, das dauert ja noch ein Jahr, aber es war ja direkt der Anschluss.
Ja, sozusagen, weil ich jetzt... Ja, die ersten, also wenn jetzt Lufen stirbt, ja gut, doch, dann war das im Grunde genommen. Vielleicht hätte es da irgendwie, keine Ahnung, so genau habe ich nicht drauf geachtet. Ich war so invested in der Story.
Ja, aber die Szene, Hospital, Krankenhaus, großartig. Auch die haben die Spannung hochgehalten. Vor allem Dingen in dieser Folge 10, 11 und 12, wenn man das so mit einrechnet. Und es hat sich ja jetzt auch dann quasi am Ende gelohnt dafür, weil die gewisse Informationen rausbekommen. Die bekommen raus, dass eine Superwaffe, dass Galen Erso, dass, was waren die anderen Begriffe noch?
Jedi, Superwaffe, Kyberkristalle.
Ja.
Genau.
Und der andere Planet, wie war das, wie hieß der nochmal, wo der Todesstern
Scarif.
Scarif, genau.
Ja. Boah, wow. Da kannst du ja dann was draus machen. Ich hatte noch kurzzeitig überlegt, ne, oder gedacht so, ob so Mads Mikkelsen doch nochmal für eine hohle Nachricht oder so haben. Ne, haben sie nicht gehabt, war auch okay. Hätte es nicht gebraucht, alles gut.
Ja. Ja, hätte auch nicht in die Story reingepasst, wo ich den Anfang nochmal von Rogue One gesehen habe. Der hat ja letztendlich da nicht viel, der ist ja, lebte ja zu, also in Anfang von Rogue One lebte er zurückgezogen die vielen Jahre vorher, da hat er sich aus dem Projekt rausgezogen und an der Stelle ist er ja quasi schon in Gewahrsam gewesen und wurde gezwungen, da das Ende fertig, den Todesstern fertigzustellen. Ja. Deshalb haben sie ihn ja auch geheim gehalten.
Das stimmt allerdings. So, also, ich meine, ich will nochmal ganz kurz zu Deirdre zurück, ne? Wir haben jetzt schon ihr Ende schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben auch ihre Motivation gesagt, warum sie das gemacht hat. Verbinden wir das mal ein bisschen mit Lonnie, unserem ISB-Maulwurf. Ja, auch das, ne? Da, an der Szene, auch die kann ich euch nur mal empfehlen. Schaut die euch mal an und dann achtet mal auf Kamera. Weil an dieser Szene kann man das wunderbar sehen, wie hier mit, also wir hatten mal in der, ich glaube, hatten wir es bei Seriencheckern mal kurz über Severance gesprochen, wo jedes Bild ein Gemälde ist, ne, wo jede Kameraeinstellung ein Gemälde ist, ist hier nicht ganz so artifiziell wie in Severance. Trotzdem ist die Kamera hier ein Storytelling-Element und zwar außerordentlich, ja. Nicht nur, was wir im letzten Mal besprochen haben, dass immer auch in den Props immer Referenzen an den Todesstern in Form von Kugeln und Kreisen und so weiter drin sind, aber auch hier, wie Charaktere gegeneinander und gegenübergestellt sind, ja. Und das kann man bei der Szene also wunderbar sehen, dass eben der, wie es gefilmt wird, dass also Kamera von oben, von unten, von hinten und so weiter, immer so, wie die ganzen Charaktere sich fühlen, ja. Und so wird es eben betont. Also gerade, dass eben sowas, die Charaktere immer so im äußeren Rand sind, ja. Dass immer, wenn alle sich sicher fühlen, dass die Kamera relativ weit weg ist und dass man so ein bisschen Surrounding sieht und sobald, aber Lonnie merkt, scheiße, das geht hier in die falsche Richtung, dann ist die Kamera nämlich sehr nah an ihm dran und soll halt eben auch unterstützen, wie einsam er jetzt ist und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz großartige Kameraarbeit und da brauchst du halt eben keine 360-Grad-Schwenks um des 360-Grad-Schwenks willen, aber du hast halt hier dann eben auch mal eine schiefe Kameraperspektive in dem Moment, wo Lufen merkt, jetzt gerät seine Welt aus den Fugen. Und dann machst du sowas auch mal gezielt eingesetzt, ja. Oder du hast Spiegelungen im ISB-Gebäude von Gebäuden gegenüber, die dann, also sozusagen die Gebäude gegenüber gespiegelt in dem, also das ist so eine, ja, wer in Düsseldorf die Geri-Bauten kennt, wird wissen, was ich meine. Da spiegeln sich halt die Gebäude von gegenüber wieder und das gegenübergelegene Gebäude, jetzt habe ich sehr oft gespiegelt in einem Satz gesagt, ist halt dann auf dem Kopf oder schief, ne? Ja. Das war vorher aber halt nicht zu sehen in den Schatz, als man das ISB gesehen hat. Und Lonnie kommt dann eben raus, sodass halt eben seine Welt dann halt auch eben auf den Kopf gestellt wird und so weiter. Und da ist halt dann auch ein Lufen, ein eiskalter Killer und Opportunist und ja, dann wird er halt eben zum Schweigen gebracht. Der ist wankelmütig, der könnte sich jetzt verplappern und weg.
Beziehungsweise, ich glaube, er könnte sich noch nicht mal verplappern. Für mich war es eher der Eindruck, dass wenn es jetzt gerade so dringend ist und das Imperium selbst einem Lonnie auf den Fersen ist, dann kann er nicht die Gefahr, nicht die, das Risiko eingehen, dass er doch noch geschnappt wird, weil er kann ihm jetzt direkt nicht helfen. Und das kleinste Risiko, dass er in Verbindung mit Lonnie gebracht wird, das wäre schon hier auch schon fatal gewesen. Aber da war es im Prinzip hier jetzt schon zu spät für.
Ja, ganz genau. Und man sieht ja auch, wie Lufen sich vorbereitet, dass er, ich glaube, hat er sonst immer eine Waffe dabei gehabt? Nee, ne? Man sieht ihn nicht so wirklich. Ich glaube, in der ersten Staffel mal, als er auf Cassian trifft, nutzt er einen Blaster, aber ansonsten ist das eigentlich relativ überschaubar.
Ja. Ja. Und Lufen war zuletzt ja scheinbar auch stark isoliert vom Rest der Rebellen. Die Yavin 4 Rebellen haben sich immer weiter aufgebaut und haben auch immer mehr an Macht in diesem Rebellenkonstrukt bekommen, während Luthen und ich sag die ganze Zeit nur Forrest Whitaker, weil ich auf seinen anderen Namen nicht
komme. Saw Gerrera,
genau, Saw Gerrera, die haben sich schon stark abgespalten von der Hauptbewegung der Rebellen. Und Lucen hat das so stark geschafft, dass er wirklich isoliert hier auf Coruscant ist, nur noch Kleinigkeiten erledigen kann, wirklich es aushält, bis er entscheidende Informationen bekommt, aber dass keiner der anderen Rebellenzellen den anderen überhaupt noch über den Weg traut. Das ist ja der große Punkt, als die mit der Nachricht zurück nach Yavin kommen, dass man erstmal nicht weiß, ob man dieser Nachricht im Ansatz glauben soll, weil es halt von Lucen kommt.
Ja, und Saw Gerrera gilt ja für die anderen. Das hat man ja auch jetzt in der Holo-Übertragung mit Mon Mothma dann gesehen. Mon Mothma, mein Gott, ne? 40 Jahre Mon Mothma.
Wenn es einmal drin ist, wenn es einmal
so schnell nicht aus dem Kopf raus, ja. So ein Dialog gibt's auch in Rebels nochmal, sowas in der Art.
Ja,
okay. Und der ist einfach ein Extremist, also wo halt Mon und die klassischen Rebellen noch, sag ich mal, auch moralische Grenzen kennen und manche Sachen halt nicht mehr. Also Saw Gerrera würde für The Greater Good auch einen Genozid machen, Punkt. Also wenn der, gut, hat die Rebellion, ja. Also Genozid hat natürlich eine Definition, ne, aber sagen wir mal, halt ein Massenmord begehen. Gut, hat Luke auch, ja, 1,5 Millionen imperiale Mitarbeiter und deren Angehörige, ja. Aber du weißt, was ich meine, so. Und
ja.
Das würde er halt, also er ist ein Extremist und auch zu extrem für eigentlich die anderen. Ja, ganz genau.
Ja, vor allen Dingen für die Rebellion, wie sie sich jetzt aufstellt, die richtig. Immer mehr eigentlich der Republik gleicht, weil man dort die Ränge hat und eine ganz klare Hierarchie, die es die Jahre vorher nie gegeben hat. Und mit dieser Hierarchie hat ja auch Andor Cassian selber zu kämpfen, dass er sich da irgendwie einfügt. Das wird ein klassischer Nachfolger der Republik, deshalb später auch die New Republic. Und die alten Rebellen, die Originals, haben schon ihre Probleme, sich da einzufinden.
Ja, ganz genau. Und jetzt macht's auch im Nachhinein wirklich, also für viele, ich habe jetzt Rogue One noch nicht komplett noch mal angeguckt, sondern jetzt nur mal die erste Dreiviertelstunde oder die erste Stunde oder so. Da sind auch viele Dinge jetzt natürlich schlüssiger. Ich meine, wenn du zum ersten Mal Saw Gerrera siehst, ohne irgendeinen Kontext, dann ist das halt irgendwie so ein komischer Wirrkopf. Ja?
Ja.
Und du kannst den eigentlich auch gar nicht richtig einordnen. Sagen, hä, das soll ein Rebelle sein, aber der passt gar nicht zu meinen anderen Rebellen, wie ich sie kenne und so. Und jetzt macht es natürlich dann viel mehr Sinn, warum er eben sich so verhält, wie er sich verhält, warum er so paranoid ist und vor allem, warum er halt da diesen Klebstoff schnüffelt die ganze Zeit.
Und das meinte ich eben auch mit dem, was diese Serie leistet. Sie fühlt sich nicht an wie etwas, das draufgesetzt wurde und davor geschrieben, jetzt nachher für davor geschrieben wurde. Es fühlt sich so an, als wäre sie immer schon im Hintergrund da gewesen vor Rogue One und stellt einfach Dinge, die in diesem Film passieren, in einen neuen Kontext, der sich aber auch nicht widerspricht mit der Serie.
Ja, ganz genau. Und es halt eben noch ergänzt. Und dann macht sowas ja auch absolut Sinn. Ja, dann macht ja sowas total auch Sinn. Gut, wen haben wir noch in unserer Reihe? Ich überlege gerade. Ja, bleiben wir doch bei Mon. Mhm. Und vielleicht so, ja, nehmen wir halt, wir haben ja gerade schon über Bail Organa gesprochen. So viel gibt's ja gar nicht. Also Mon, ne? Hat jetzt auch optisch die Veränderung vollzogen, frisurtechnisch, klamottentechnisch, so wie wir es kennen. Sie hat ja dann diese Rede im Senat gehalten. Da gab es wohl eine etwas andere Szene, die nicht mehr in der Folge ist. Es wurde dann wohl ein bisschen umgeschrieben bzw. geändert und die uns aber das Ende von ihrem Mann etwas besser erklären könnte. Weil man sieht ja dann in einer der Montagen am Ende Mon Mothmas Ehemann, in seiner Limousine mit ziemlich abgeschossen mit einer Frau. Hast du erkannt, welche Frau das war?
Nein.
Das war die Ehefrau vom Schwiegervater von ihrer Tochter.
Aha.
So.
Okay.
Und es gab wohl einen Story Arc und wohl auch schon gedreht. Das war ja der etwas Zwielichtige. Und der hat Medienimperium gehabt oder Sender. Und es wird halt ähnlich wie bei dem Tyron oder wie der hieß, diesem Geldgeber und dem alten Schulfreund, wo er impliziert wird, dass er halt auch dann um die Ecke gebracht wird, wird hier eben auch impliziert, dass er nämlich Mon Mothmas Rede entgegen der Anweisung des Imperiums und des ISB nicht abgeschaltet hat. Also in der Serie ist ja jetzt so, dass die Übertragung vom Senat aus beendet wird. So, ursprünglich war es aber so, dass halt sein Sender diese Übertragung nicht abgebrochen nicht hat. So, okay, und daraufhin wird halt auch impliziert, dass er halt dann eben verhaftet wurde und naja, dann kannst du dir vorstellen und dann macht es natürlich Sinn, dass die zwei Einsamen sich jetzt dann besaufen.
Ist übrigens auch ein kleiner Spoiler für das, was wir demnächst in den Seriencheckern besprechen werden. Ich verstehe jetzt auch nach 2 Tagen nicht mehr, wie in der neuen Asterix-Serie, diese Kommentatoren und wo die saßen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es da kein Fernsehen gibt und wir nicht mehr gezeigt bekommen, wo die da stehen oder sitzen und die einfach nur zu uns aus dem Fernsehen rausreden. Egal, wir werden die Asterix-Serie bei den Seriencheckern besprechen. So viel nur als kleiner Spoiler.
Ja, und sie ist großartig. Freut euch drauf. Ja, also das so, und dann gibt natürlich dieses Ende einen anderen Sinn. So, wenn man jetzt nicht sich genau daran erinnert, welche Frau das ist, denkt man halt, naja, er besäuft sich halt, aber so sind es halt zwei, ne, die halt unter den Handlungen ihrer jeweiligen Partner halt auch leiden. Ja, irgendwo, weil ich meine, Mon ist ja einfach abgehauen. Also die ist ja Hals über Kopf, auch von ihrer Tochter Hals über Kopf geflüchtet, ne? Ja. Und dann hast du natürlich eben noch sie dann an der Stelle auch, ja. Also von daher, das...
So eine große Rolle hat sie ja hier jetzt nicht mehr. Nee. Sie ist nur noch mehr oder weniger Supporting-Charakter, aber hilft durchaus, dass die Geschichte rund um die Nachrichten zum Todesstern geglaubt wird.
Ja, genau. Weil eben sich der andere Rat so verhält, wie er sich verhält. Das macht er, wie gesagt, bei Rogue One ist er da auch nicht sonderlich schlauer. Aber ja, als Glaubwürdigkeitsanker braucht man sie dann noch, auf jeden Fall.
Genau.
So, mal gucken, wen haben wir denn noch? Ja, Cashion.
ja, unsere Hauptfigur in ihrer eigenen Serie.
Genau, und Bix, machen wir die drei doch einfach mal, beziehungsweise mir ist ja beim Machen der Notizen heute Morgen so aufgefallen, stimmt, in dem Moment, wo Bix weg ist, ist K2 da. Also er ist gar nicht so, also so ein bisschen so ein nahtloser Übergang und wir haben ja dann, am Ende wird dann enthüllt und das macht ja dann eigentlich nochmal den Tod vom Cashen auch nochmal in Endor, in Rogue One ein bisschen tragiker. Er weiß gar nicht, dass er Vater ist und sie ist ja, und der einzige Grund, warum sie abgehauen ist nach Miro oder wie dieser Planet da ist, ist ja, damit das Kind von ihm in Ruhe oder in Frieden aufwachsen kann. Weil wenn sie ihm gesagt hätte, dass sie von ihm ein Kind hat, dann wäre der Typ ja völlig durchgedreht, weil er dann völlig hin und her gerissen wäre zwischen seinem Leben, so wie er es jetzt lebt und gelebt hat, und seinen Aufgaben gegenüber dem als Vater von Bix gegenüber. Und vor diese Entscheidung wollte sie ihn wahrscheinlich nicht stellen.
Ich glaube nicht nur, dass es mit dem Kind zu tun hat. Es hat auch mit dem Kind zu tun. Sie muss da ja zu dem Zeitpunkt schon schwanger gewesen sein. Aber ich nehme ihr schon ab, dass sie ihn, also dass sie ihn als Hoffnung für die Rebellion sieht und ihm nicht seiner höheren Destiny, seinem Schicksal entkommen lassen will. Das hat er auch so ein bisschen angedeutet mit der Jedi-Frau oder mit der machtsensiblen Frau aus der letzten Folge, dass sie dann doch schon einen gewissen Glauben hat. Und dieses Schicksal möchte sie ihm nicht nehmen und zieht sich deshalb raus, weil sie genau weiß, dass das mit den beiden nicht funktionieren kann, so dass er sich nicht hundertprozentig auf die Rebellion konzentriert. Ich glaube, das Kind ist nur einer der Faktoren, die damit reinspielen. Und ich weiß auch nicht, ob ich so zufrieden bin mit dem Ende. Ja, das ist wahrscheinlich noch das bessere Ende für sie, weil man sonst sie wirklich hätte fritschen müssen, so dieses klassische Töten der Freundin in der Serie. Und ich bin auch froh, dass sie das vermieden haben. Aber letztendlich ist das ja auch so ein bisschen noch Klischee. Ich bringe mich und dein Baby in Sicherheit und du sollst am besten, um deiner Bestimmung nachzugehen, nichts davon wissen. Also das hat ja auch einiges von Klischee, was Bix da macht.
Ja, allerdings. Das war vielleicht auch die ja, sagen wir es mal, also es war jetzt nicht unangenehm, aber es war im Zweifel die standardmäßigste, kitschigste Szene von allen, wenn du so willst.
Ja. Es hatte so ein wenig etwas von dem Ende von Black Panther Wakanda Forever, wo wir ja dann auch rausfinden, dass es da ein unbekanntes Kind gibt. Hm. Und mich hat es ein wenig daran erinnert.
Ja, das ist richtig. Ja.
Aber nicht schlimm, es ist wenigstens einer hat so ein kleines Happy End hier bekommen in der Serie.
Ja.
Und die anderen nicht unbedingt hundertprozentig.
Und Imo auch. Er hat einen Spielpartner gefunden.
Ja.
Und sie spielen Fangen.
Ja, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen.
Ich weiß noch, dass sie in der ersten Staffel die Vermutung geäußert hatte, dass da vielleicht irgendwie so der Geist von irgendjemand eingeschlossen ist, weil der so unglaublich ungewöhnlich war, dieser Droide. Aber ja, hätte ich gerne mehr von gesehen, wie ich mir auch gedacht habe, ach, ganz ehrlich, K2SO etwas länger wäre auch nicht verkehrt gewesen. Alan Tiddick geht halt auch eigentlich immer.
Ja, dann hätte man aber noch mehr zu seiner Story schreiben müssen und dann wäre es noch ein großer Charakter dazu gewesen in diesem sehr, sowieso schon sehr großen Cast. Wäre vielleicht auch einer der Dinge, die ich ein bisschen zu kritisieren hätte, weil K2SO, ich finde ihn super und er ist mir weiterhin sehr sympathisch, aber er tritt natürlich hier schon als sehr geformter Charakter auf. Als Droide hat er jetzt natürlich nicht mehr eine große Entwicklung dabei, aber er wächst einfach auch nicht. Er ist einfach da. Er ist einfach in dem Team da und macht seine Aufgaben, wie er sie später auch in Rogue One machen wird. Das fand ich, da hätte man vielleicht ein bisschen in seine Entwicklung reinschreiben können.
Ja, sein Arc ist etwas überschaubar. Trotzdem fand ich diese, nennen wir sie mal Poker-Szene, ziemlich cool.
Ja.
Das war richtig, richtig, ja, richtig nett gemacht. Auch hier wieder, ne? Das war so eine tolle Kameraarbeit, wenn du eine Szene hast, in der halt nicht viel passiert. Drei Leute sitzen halt am Pokertisch, ne? Dann kannst du halt eben auch über so eine Kamera, die so ganz sanft um die Leute rumschwenkt, halt eben auch eine sehr intime und heimelige Atmosphäre haben. Du kannst es natürlich auch sehr hart filmen, indem du von oben auf den Tisch und harte Schnitte reinmachst. Aber indem du es halt so machst, indem sich die Kamera permanent langsam und sanft aber bewegt und nie stillsteht und du Überblendungen hast und keine harten Schnitte, kannst du halt auch in so einer Szene entweder das sehr freundschaftlich und sehr verbunden und sehr heimelig filmen. Du kannst aber auch eine knallharte Casino Royale spannende Szene draus machen. Aus dem gleichen Setting, drei Leute sitzen am Pokertisch. Ja.
Und ja, und als alter Trekkie wirst du bestimmt die Szene sowieso gemocht haben.
Immer noch das Beste am Ende, ja. Ja, immer noch ein gutes Serienende, ja. Das hätte ich schon lange mal tun sollen. Ja, also, zurück zu Luc. Finden wir seinen Story-Arc jetzt gut? Finden wir sie befriedigend? Passt es zu Endor? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Figur, und wir haben lange gesagt, er war ja irgendwie so der Bystander in seiner eigenen Serie. Jetzt die letzten paar Folgen auch noch etwas, aber nicht schlimm. Trotzdem, und ich hatte es nach der ersten Staffel schon irgendwie gesagt, also eine Sache fehlt mir einfach nochmal, es ist dann nochmal in einer kurzen Rückblende, aber du musst dir vorstellen, das auslösende Moment für alles war die Suche nach seiner Schwester und dass er aus Versehen diese zwei Goons da gekillt hat. Wäre das nicht passiert, wäre ja alles andere auch nicht passiert. So. Und dass dann diese Schwester so gar keine Rolle mehr spielt, das weiß ich nicht. Ich meine, es war natürlich fürs Overall jetzt nicht so wichtig und klar, du hast gerade eben gesagt, es wäre ja dann noch mehr Kram gewesen, der da rein muss, aber dafür, dass es halt sozusagen...
Aber sie haben es ja vorher schon eingeführt.
Was meinst du schon eingeführt?
Das mit der Schwester. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon einen Teaser dafür gehabt am Anfang der ersten Staffel.
Ja, nein, was ich damit sagen will, ist dafür, dass das der Trigger für alle weiteren Events war, ist es halt hinten heraus überhaupt... Also es war überhaupt kein Thema mehr. Also nicht bis zu dem einen, zwei Sekunden jetzt am Ende, wurde es nicht mal erwähnt. Ich glaube, einmal jetzt in der letzten Folge wurde es nochmal kurz erwähnt. Und das war's. Und dafür, dass das am Anfang aber seine Triebfeder war, überhaupt irgendwas zu machen. Ja, also dann hätte ich es auch, weil du hättest es auch weglassen können. Also die Suche nach der Schwester und dieser Rückblick war im Nachhinein komplett unnötig. Wie er seine Zieheltern findet, hätte eine ganz andere Geschichte sein können. Sie hätten auch einfach gar keine Zieheltern sein können, sondern einfach ganz normale Eltern, die halt ein bisschen rebellisch drauf sind. Und einen Weg zu finden, um diese zwei Wächter da umzubringen und dann auf der Fahndungsliste zu landen. Gut, da gibt's jetzt auch genug Gründe, wie man das hätte machen können. Also frage ich mich, was war der Sinn von der ganzen Sache, um ihnen einen Antrieb zu geben? Aber der Antrieb war ja am Ende gar nicht die Schwester. Also zu keinem Zeitpunkt irgendwie. Vielleicht ein Teil in der ersten Staffel, aber auch nie wirklich im Vordergrund. Und dann frage ich mich so, ist das auch so ein Story-Arc, den man sich mal so offen halten wollte und der hintenrum dann halt unwichtig war? Keine Ahnung. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, weil ich es befürchtet hatte und jetzt halt eingetreten ist, dass an der Sache einfach am Ende nichts mehr dran war.
Ja, es ist bei mir wieder so fern und ich habe ja die erste Staffel nicht mehr vorher vor der zweiten Staffel nochmal geschaut und das ist wieder so lange her, dass es wahrscheinlich auch für die meisten Zuschauer wirklich auch völlig unbedeutend mittlerweile geworden ist.
Ja. Natürlich, klar. Nur wie gesagt, warum halt in the first place?
Ja, klar. Ja.
Gut, ansonsten, ich meine, er tritt ja dann sozusagen, am Ende ist er ja bereit, dann Lufens Erbe anzutreten, ne? Und da wird er auf diese Mission dann geschickt, die dann halt eben zum Beginn von Rogue One führt. Da habe ich mich nur gefragt, ob man diesen Charakter, den man dann in Rogue One sieht, gleich am Anfang, den er dann auch aus der Not raus erschießt, weil er anfängt durchzudrehen, ob man den hätte kennen müssen, weil der Name wurde zweimal so prominent gesagt, so prominent, dass ich ihn jetzt auch schon wieder vergessen habe, irgendwas mit Tigern.
Ja, Tivik oder sowas.
Tivik oder irgend so ein Kram. Hätte ich den von vorher noch irgendwo kennen müssen? Also ist mir nicht hängen geblieben.
Ich weiß es auch nicht. Habe ich mich auch dran versucht dran zu erinnern. In dieser Staffel glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Also diesen Melchi, ne, den hatten wir ja beim letzten Mal schon. Da übrigens auch, wer sich wundert, warum da die weil die Waffe so hoch hält, auch das nur mal kurz zur Erklärung, bei dem Heist mit den Lohnzahlungen auf diesem einen Planeten mit der Sternenfeuerwerksshow, da kriegt ja der Endor eine Waffe von Val. Und diese Waffe ist die gleiche, die er dann eben auch später an Melchi gibt und die dann auf diesem Haufen liegt, wo Val sie dann wieder sieht. Deswegen fragt sie explizit, wem gehört denn diese Waffe? Oder wo kommt die her?
Ja.
Das sind halt eben, weißt du, und da ist dann so der große Connex da, aber bei diesem Haupt-MacGuffin am Anfang mit dieser Schwester da halt eben nicht, weißt du, das ist so ich glaube, das stört mich irgendwie so ein bisschen. In so ganz vielen Kleinigkeiten sind sie so super genau und bei diesem Ding, was eigentlich am Anfang von allem steht, das ist dann irgendwie so, ja, ach, wissen wir jetzt gerade nicht warum und dann lassen wir es halt weg. Ist jetzt kein Riesenmalus, ja, aber denke ich mir so, dann hätte ich es ganz rausgeschnitten. Dann hätte ich es ganz rausgeschnitten, hätte ich es gar nicht gemacht.
Ja, vielleicht ist es auch wirklich so gewesen, dass sie vielleicht noch was vorgehabt haben mit ihr und dann am Ende auf keinen grünen Zweig gekommen sind und gesagt haben, okay, ist jetzt nicht mehr wichtig.
Aber so ein richtiger Held zum Identifizieren und so ein Sympathieträger, so ein Han Solo, so ein Luke ist er halt nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das war er auch gefühlt schon in Rogue One nicht. Er ist eigentlich ein sehr egozentrischer, zwielichtiger Charakter, der dazu gezwungen ist, das Richtige zu machen, weil er einfach in diese Ereignisse reingestürzt wird. Also viel ist ja auch außerhalb seines Handelns passiert mit ihm. Aber vielleicht ist das so ein bisschen auch die Message, die dahinter ist, dass wenn wir zum Handeln gezwungen sind und keine Wahl haben und das Richtige tun, dass das dann den wahren Charakter offenbart.
So, und da kommen wir jetzt ein bisschen zur Message von der ganzen Geschichte, denn wir haben ja hier wirklich ganz klare Bilder. Also wir haben ja zum einen erstmal Hoffnung, ja, und Opfer. Also so zwei Sachen, die gegeneinander stehen. Und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit den Opfern, die in anderen Sci-Fi-Serien gebracht werden, ja, wo man auch gerne mal fremde Galaxien und fremde Welten erkundet, 900 Jahre später, dann fühlen sich diese Opfer hier halt wirklich wie als solche an. Und ich sehe sie und ich lebe sie mit und ich lebe auch die Hoffnung mit. Und das ist halt wirklich, also einfach Welten anderes Niveau als das, was uns Star Trek seit Jahren präsentiert. Und ich finde das so schlimm, also nicht so schlimm, dass ich es jetzt bei Star Wars gesehen habe, das finde ich ja schön, aber ich finde das halt so schlimm, dass man nicht in der Lage ist, das ist ja jetzt auch, weiß Gott, keine Rocket Science, ja, einfach sich mal ein Thema zu nehmen, in dem Fall hier Opfer und Hoffnung, und die gegeneinander zu stellen und dann eben mal zu zeigen, okay, wie müssen sich denn Charaktere in einer hoffnungslosen Zeit, Klammer auf, eine Sternflotte liegt in Trümmern, ja, 900 Jahre in der Zukunft nach den Ereignissen von der zweiten Staffel von Discovery, da liegt die Föderation in Trümmern und wie kann ich daraus Hoffnung generieren, dass ich da wieder was aufbaue und welche Opfer muss ich dafür bringen? Ja, das wären doch geile Themen dafür. Ja, also geradezu prädestiniert. Stattdessen ist jedes Mal gleich das Universum als Ganzes bedroht und die nächste Weltenmaschine und der nächste Oberbösewicht und keine Ahnung was.
Das wollte ich gerade mal dazu sagen, weil das Problem bei solchen Stories ist ja meist, wir haben keinen Überbau, der viel miteinander verbindet. Jetzt, wenn man auf den Sündenträger Discovery drauf geht, haben die ja versucht, wirklich in jeder Staffel was Neues aufzubauen und was wieder die Welt zerstört und was wieder das Universum zerstören kann. Der Vorteil hier, gerade bei den letzten Star Wars Produkten, ist ja weiterhin, wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, was die große Bedrohung ist. Und es ist nicht jedes Mal eine neue Bedrohung. Es sind vielleicht andere Ausführende, die mir gegenüberstehen. Aber es ist, das Große ist irgendwo schon passiert. Und jetzt geht es um das Intime. Jetzt geht es um das Kleine. Jetzt geht es um die Charaktere und nicht um das Mega-Ereignis. Und das ist das Wichtige dabei. Und wo wir die Tage über WhatsApp geschrieben haben, viele loben ja gerade auch Andor als das Beste, was seit der Originaltrilogie rausgekommen ist. Das hört man immer wieder im Internet und selbst irgendwelche sonst sehr toxischen YouTuber und Influencer, die sind alle Fan dieser Serie. Ich würde behaupten, Star Wars hat es in einer gewissen Weise geschafft und vielleicht hat es Lucasfilm geschafft, aktuell das Schiff so ein bisschen zu drehen, weil erinnern wir uns an Skeleton Crew, fanden wir ja auch schon gut. Ja. Da sind ja jetzt halt zwei großartige Produkte hintereinander rausgekommen, wo man den Produzenten dahinter, beziehungsweise den Macher dahinter, sehr viel Freiraum gegeben hat, um ihre Geschichte zu erzählen, die außerhalb eines Skywalker-Mythos liegt und wo man sich mal wieder auf die Charaktere, auf ein Genre und auf die Geschichten an sich konzentriert und nicht auf das, was es fürs Gesamtfranchise leisten muss, damit man einen Teaser für das nächste große Produkt hat. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein großer Unterschied, den wir hier haben. Hier stehen die Charaktere im Vordergrund. Hier stehen die intimen kleinen Geschichten im Vordergrund vor dem Hintergrund des großen Ereignisses. Und das hat Star Trek zuletzt beispielsweise nicht gemacht. Die mussten sich jedes Mal wieder einer neueren, größeren Sache stellen. Und warum hat dann so eine Serie wie meinetwegen DS9 so wunderbar funktioniert? Ja, weil wir den 7 Staffeln lang den Hintergrund des Dominion-Kriegs oder die Bedrohung des Dominions hatten. Wir haben nicht jedes Mal eine neue Weltenexplosionsmaschine bekommen. Wir haben nicht jedes Mal einen neuen Feind bekommen. Wir haben einen Fokus gehabt. Und diesen Fokus hatten vor allen Dingen Skeleton Crew und Andor jetzt besonders.
Und es wird endlich mal dieser Sandkasten Star Wars benutzt. Ja, und einfach mal was Neues draus gemacht. Ja, so wie Lego früher mal gedacht war, dass man Steine hat, aus denen man was Neues machen kann. Ja, heute ja auch eher weniger so. Aber das ist es ja eben. Ne? Du hast ja diese realistischen Charakter. Du siehst auch mal das Imperium mit seiner Unterdrückung, was ja auch immer sukzessive gesteigert wird. Ja, und da gibt's ja, wer hat das in der Serie gesagt? Willst du denn ewig unter dem Banner des Imperiums leben? Naja, wenn ich nicht nach oben gucke, sehe ich es ja nicht. Ja, wer war das denn? Irgendjemand hat das doch gesagt in der Serie. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das gesagt hat.
Okay.
Und oder war das schon bei Rogue One? Irgendjemand hat diesen Satz gesagt. Also und das sind ja eben genauso diese Sachen, die ich ja immer schon sehen wollte. Und da zeigt sich halt eben, du brauchst keine Lichtschwerter und keine Macht. Das ist nicht die Essenz von Star Wars, ja. Und das, was man bei Star Trek aktuell meint, was die Essenz von Star Trek ist, das ist es halt eben auch nicht. Und jetzt müssen wir uns aber auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir haben hier trotzdem, ja, zum Beispiel ein queeres Paar drin mit Cynta und Val, ja. Aber weißt du, was wir hier nicht drin haben in dieser Serie, ist Meinung. Die sind einfach da. Ja, genauso wie, ich habe das ja schon öfter mal gesagt, auch bei The Walking Dead hast du jede Menge, hast einen richtigen diversen Cast, wenn du es mal objektiv betrachtest. Aber der ist da, weil er da ist. Der ist nicht da, um Meinung zu machen. Verstehst du? Und Andor nimmt einfach, ich hatte es eingangs gesagt, nimmt sein Publikum ernst und vertraut darauf, dass man es schon checken wird. Ja, und dass die Message in Anführungszeichen auch ankommt, wenn ich nicht tausendmal es mit dem Holzhammer draufhaue. Und was auch noch dazu kommt, hier hat nicht jeder Charakter ein Trauma, ja, beziehungsweise manche schon, manche nicht, aber Mon Mothma hat sicher kein Trauma. Oh mein Gott, Mon Mothma, mein Gott, hat sicher kein Trauma, ja, ganz sicher nicht, ja. Lufen hat eins, Clea hat eins, Bix hat eins und ja, Andor hat im Grunde genommen auch eins. Der Punkt ist aber, alle Trauma habe ich gesehen und habe ich mitgelitten. Bei allen. Ja? Früher
und mir oder wurden sie nicht nur erzählt.
Und mir wurden sie nicht nur erzählt, weil der Plot es gerade braucht, dass ich jetzt halt gerade Höhenangst habe, weil sonst die Serie, die Folge in 5 Minuten zu Ende wäre, weil der Charakter halt über diese Brücke laufen könnte. Ja. Und das ist der ganz große Unterschied. Und ganz, ganz ehrlich, wer das nicht sieht und wer das nicht anerkennen kann, dem muss ich dann an der Stelle auch wirklich grundsätzlich ein gewisses, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eine gewisse Fähigkeit dazu absprechen, sowas erkennen zu können. Oder, und das hatte ich in meinen Essays auch schon geschrieben, er muss einfach auch mal anerkennen, dass er halt Schrott guckt und es trotzdem mag. Was völlig in Ordnung ist, Ich gucke auch das Dschungelcamp, es ist Schrott und ich mag es trotzdem, ja. Das darf man auch tun. Nur so zu tun, als wäre das halt geiles Fernsehen und geiles Track. Nee, das ist es halt einfach nicht. Ist deswegen Star Trek verloren? Nein, überhaupt nicht. Möchte ich sowas wie jetzt in der Qualität wie jetzt Andor in Star Trek sehen? Natürlich will ich das sehen. Natürlich will ich das sehen. Und der erste Schritt dazu ist, nehmt diesen Sandkasten Star Trek und macht was draus. Löst euch von Kirk, löst euch von Spock, löst euch von Picard. Macht was draus. Aber die Antwort kann nicht Section 31 gewesen sein.
Ja, was ist denn jetzt das nächste, was uns bei Star Wars
ansteht? In der Realserie aktuell nur noch Ahsoka, die zweite Staffel. Alles andere ist erstmal auf Eis gelegt worden.
Ja, Mando und
geht ins Kino.
Grogu und The Mandalorian kommt noch als Film.
Ja, genau, aber als Kino halt, ne? Geht ins Kino.
Ja, als Kino. Ja, sehen wir mal es mal als Verlängerung dessen, als Verlängerung des TVs. Aber stimmt, ansonsten ist nur das und das war's. Und vielleicht die Chance, dass Lucasfilm in den nächsten Jahren nach 2019, nach 6 oder 7 Jahren doch mal wieder einen Film rausbringt.
Ja. Ich hoffe, dass man aber auch draus gelernt hat, aus dem Feedback, das jetzt Andor einfach generiert hat. Und jetzt sind wir natürlich mal auf euer Feedback gespannt. Wie hat's euch denn gefallen? Feiert ihr es auch so ab? Seid ihr eher kritisch? Ich musste ja auch erst warm mit werden mit dem ganzen Ding. Habt ihr es überhaupt schon fertig gesehen? Habt ihr einfach nur hier reingeschaut? Schreibt's uns an die 015259647709 an info@nerdizismus.de. Hinterlasst Sterne bei den üblichen Verdächtigen da. Und hier nochmal der Hinweis bei den Seriencheckern, wenn wir nochmal über Andor reden, über die ersten 2 Staffeln im Allgemeinen, da werden wir das ein oder andere vielleicht auch nochmal vertiefen. Weniger Story-wise, sondern mehr so das große Ganze. Und in diesem Sinne, ich sage Michael, dir vielen Dank für deine Zeit. Dann sehen wir uns hier die Tage wieder für ein paar neue Aufnahmen und euch da draußen viel Spaß noch jetzt bei dem, was immer ihr getan habt. Ihr habt ja noch einen Tipp, ihr könnt jetzt einfach noch die 2. Folge Serienchecker gucken oder ihr hört bei den ESC-Nerds rein. Da kommt auch zeitnah noch eine neue Folge, da ist jetzt gerade eine rausgekommen mit Isaac, der war ja Teilnehmer in Malmö letztes Jahr. Der Basti und ich besprechen jetzt noch die beiden Halbfinals und auch die Rabshows, wenn sein Internet wieder geht. Aktuell ist es gerade kaputt. Mal gucken, ob wir da noch eine Folge aufnehmen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Von daher, unsere Stimmchen bleiben euch erhalten und in diesem Sinne macht die Tür draußen. Bis dann. Tschüss.
Möge die Macht mit euch sein.